Vis-à-vis.
Herr Huber, die Fußball-EM hat begonnen. Tausende Menschen fahren mit der Bahn zu den Spielen. Sie auch?
Ich fahre auch immer Bahn, wirklich immer. Wenn es mal anders nicht möglich ist, benutze ich auch mal ein Auto. Aber ich werde wahrscheinlich nicht schaffen, ein einziges Fußballspiel mir anzuschauen.
Weil Sie keine Karte abbekommen haben? Oder?
Ich hätte vielleicht eine bekommen, aber ich finde einfach nicht die Zeit. Und es tut mir auch sehr leid, weil ich eigentlich ein leidenschaftlicher Fußballer war und mich auch wirklich dafür interessiere. Aber ich scheine es nicht zu schaffen.
Aber die Bahn garantiert, dass die Fußballfans tatsächlich dort ankommen, wo die Spiele stattfinden und auch pünktlich ankommen, also zum Anpfiff. Ist das so?
Ja, also Garantie im Leben gibt es für gar nichts leider. Und Sie fragen mich natürlich nicht ganz ohne Hintergrund, weil wir ja durchaus mit Qualitätsproblemen zu kämpfen haben. Aber wir haben nun wirklich alles dafür getan, sozusagen alle wichtigen Baustellen und großen Baustellen bis zur Europameisterschaft möglichst zu beenden. Insofern bin ich relativ sicher, dass die allermeisten Fans wirklich pünktlich zum Anpfiff im Stadion sein werden.
Was macht Sie denn sicher? Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen?
Wir haben zugesehen, dass wir die Zeit der Europameisterschaft vergleichsweise baufrei halten. Ich will dazu vielleicht sagen, dass wir auch Hochwasserschäden haben, die wir jetzt versuchen, noch alle wegzukriegen. Es gibt noch einen zwischen Würzburg und Nürnberg, da tun wir uns ein bisschen hart. Aber ansonsten ist das, glaube ich, die ganz, ganz wesentliche Maßnahme. Dann zusätzliche Züge, die Kollegen vom Fernverkehr setzen zusätzliche Züge ein und natürlich gerade im Nahverkehr, also zusätzliche S-Bahn-Züge, werden wir so mal regelmäßig pendeln lassen, sodass wir hoffentlich wirklich alle Fans, die mit uns fahren wollen, auch pünktlich ins Stadion bringen.
Mit wie vielen zusätzlichen Bahnkunden rechnen Sie denn in den kommenden Wochen? Es sind ja rund um die Fußball-EM auch wahnsinnig viele Touristen im Land.
Ja, also wir rechnen schon mit einer ganzen Menge an zusätzlichen Kunden. Also ich würde mal sagen, wenn wir heute so im Fernverkehr, wenn wir im Fernverkehr mal rechnen, so 300 bis 400.000 Kunden am Tag haben, dann werden sie mal zu den Hochzeiten, zu den Spielzeiten da sicherlich noch mal eher 100.000 dazukommen. Aber im Einzelnen ist es immer ein bisschen schwer zu sagen.
Sie sind für die Infrastruktur zuständig. Nun ist der Zustand der Infrastruktur schlecht. Das Schienennetz ist veraltet, marode. Verkehrsminister Wissing sagt, die Schienenbröseln sind in die Jahre gekommen. Hat er recht?
Die Eisenbahninfrastruktur ist zu alt, schlicht und einfach. Wir haben in den letzten 30 Jahren zu wenig in die Erneuerung investiert. Sie ist zu voll. Wir sind trotzdem immer mehr für Züge gefahren. Und weil sie zu alt ist, ist sie zu störungsanfällig. Und wenn eine störungsanfällige Infrastruktur auf viele Züge trifft, dann führt das schlicht und einfach zu schlechter Pünktlichkeit und einer schlechten Qualität. Insofern hat Herr Wissing vollkommen recht.
Und warum haben Sie und die gesamte Bahnspitze das zugelassen?
Naja, also erstens sind wir natürlich auch abhängig davon, wie viel Mittel wir zur Verfügung gestellt bekommen, die Infrastruktur zu sanieren und vor allem nachhaltig zu erneuern. Und wir haben in den vergangenen 30 Jahren eben weniger erneuert, als alt geworden ist sozusagen. Und so ist die Infrastruktur immer älter, immer störungsanfälliger geworden. Und das ging ja immer noch einigermaßen gut. Das große Problem bei der Infrastruktur ist, sie ist wahnsinnig geduldig, ne? Also hält ja immer noch. Aber wenn sie dann in die Jahre kommt, geht sie wirklich exponentiell kaputt. Und das ist, glaube ich, eine Falle, in die wir insgesamt gelaufen sind. Vielleicht haben wir als Bahn, ich kann ja nur über mich reden oder ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren für die Infrastruktur verantwortlich, aber hätten wir noch früher und konsequenter sagen müssen, es geht so nicht mehr weiter. Also da haben wir auch oder ich auch meinen Anteil. Und vielleicht haben wir es in manchen Teilen auch immer gedacht, es geht noch irgendwie. Ja, aber jetzt geht es halt nicht mehr.
Wäre es denn eben nicht Ihre Pflicht gewesen, da stärker aufzuschreien und eben nicht den Zug einfach an die Wand fahren lassen?
Ja, ganz so ist es ja nicht. Also es gibt ja einen sogenannten Infrastrukturzustandsbericht, den es schon relativ lange gibt, der auch öffentlich und transparent ist, in dem schon immer nachzulesen war, dass wir einen Investitionsstau auch auf der Schiene haben. Also dass wir da gar nichts gesagt hätten und dass da gar nicht drüber geredet worden wäre oder dass gar nicht transparent gewesen wäre. So ist es nicht. Aber wir sollten zusehen, dass wir Kompromisse, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, in der Zukunft nicht mehr machen oder deutlich darauf hinweisen, dass wenn wir diese Kompromisse schließen, dass das auch Konsequenzen hat, nämlich entweder für die Qualität oder dafür, wie viel Eisenbahn wir uns in diesem Land eigentlich leisten wollen. Und ich glaube, das sollte man auch deutlich artikulieren.
Nach der EM startet die Generalsanierung. Was heißt das genau? Was passiert da?
Die Generalsanierung sagt eigentlich nichts anderes, als dass wir eine, in dem Fall sehr wichtige Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt sperren, zumachen für 5 Monate und alle Komponenten, die sozusagen zum Eisenbahnbetrieb in der Infrastruktur dazugehören, erneuern. auf einmal. Deswegen Generalsanierung. Es gibt Kriterien, die sagen, ganz alles macht ihr ja nicht. Es gibt ein paar Dinge, die schaffen wir nicht, weil wir dafür Planfeststellungsverfahren brauchen. Es dauert zu lange. Also Brücken geht nicht so einfach. Wir können auch nicht jeden Bahnübergang beseitigen, den wir gerne beseitigen würden, weil das rechtlich kompliziert ist. Aber im Grunde genommen machen wir einmal alles neu, inklusive der Bahnhöfe.
Was heißt dann alles? Also Gleisbett?
Gleisbett, Oberleitung, Stellwerkstechnik, Bahnsteige, Bahnhöfe. Also wirklich alles, was sie sozusagen, Bahnübergänge, also ne, Schranken, machen wir alles neu. Und danach ist die Strecke in einem wesentlich besseren Zustand als heute. Die Strecke ist in einem wirklich bedauernswerten Zustand. Man kann das nicht anders sagen. Und sie liegt sozusagen ja im Herzen der Republik. Und jede Verspätung, die wir auf der Strecke einfahren, die überträgt sich eben im gesamten Netz. Deswegen muss die gemacht werden als erstes.
Aber es folgen dann weitere in den nächsten Jahren? Oder wie ist das?
Es folgen weitere bis 2030. Wollen wir das, was ich gerade eben beschrieben habe, 40 Mal wiederholen. Wir wollen 40 dieser Korridore, so nennen wir die, dieser Korridore general sanieren, weil unser Netz innen, also im nahe des Herzens sozusagen, vergleichsweise am schlechtesten ist. Also da, wo es eigentlich am besten sein müsste, weil sich von dort aus die Verspätungen am weitesten übertragen, da ist es am schlechtesten. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir das Netz von innen nach außen sozusagen sanieren, strukturell, nicht zeitlich, um möglichst schnell die Qualität zu verbessern und zu heben.
Das heißt aber, wir haben jetzt über Jahre hinweg jeweils eine wichtige Strecke gesperrt, komplett gesperrt, mit Bauarbeiten belastet. Und das wiederum belastet ja auch dann das Gesamtnetz in unterschiedlichen Formen, Umleitungswege etc. Was heißt das für die Bahnkunden?
Das heißt für die Bahnkunden natürlich erstens, dass sie, wenn sie mit dem Fernverkehr fahren, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Frankfurt-Mannheim, Umwege in Kauf nehmen müssen. Gibt es zwei Strecken, das passt da sehr gut. Ja, da kann man sozusagen Bypässe legen, fahren drumherum. Das dauert dann eine halbe Stunde länger und die Güterverkehre auch, die werden auch umgeleitet. Und beim Nahverkehr ist es anders. Den Nahverkehr können sie nicht umleiten, weil die Leute wollen ja zu den Orten, die auf der Strecke liegen, die gesperrt sind. Also muss da Busverkehr organisiert werden und wir werden dort einen Busverkehr organisieren, gerade auf Mannheim-Frankfurt, der eine ganz andere Qualität hat als in der Vergangenheit, um möglichst viele Kunden in der Zeit im System zu halten. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn wir so weitermachen und alle 40 Korridore langsam immer weiter schlechter werden, ist es für die Kunden viel schlimmer.
Nun gibt es viele, darunter Wissenschaftler, Bahnbranchenexperten, die sagen, das Vorgehen, die Generalsanierung der Bahn, das ist falsch. Sie setzen jetzt auf einzelne, auf wichtige Strecken, aber die Modernisierung anderer wichtiger Strecken und auch der Neubau, der Ausbau des Netzes, das lassen sie liegen. Ist das so?
Nein, das halte ich für falsch. Jetzt will ich mal mit der Schweiz argumentieren. In der Schweiz gibt es ein Gesetz. In diesem Gesetz steht, dass für den Fall, dass es Mittelknappheit gibt, also für den Fall, dass man priorisieren muss, der Infrastrukturerhalt immer vor dem Neubau geht. Immer. Ich habe 34.000 Kilometer bestehende Infrastruktur da liegen. Wenn diese 34.000 Kilometer langsam kaputt gehen und ich baue 1.000 Kilometer neu, die auf eine kaputte Infrastruktur trifft, was habe ich denn dann von der neuen Infrastruktur? Wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen, aber bestehende Infrastruktur in Ordnung zu bringen, ist die erste Bürgerpflicht. Und sie ist übrigens auch das, was bei den Menschen am schnellsten ankommt.
Aber Fakt ist doch, Sie konzentrieren sich jetzt auf diese wichtigen Strecken, auf diese Hochleistungskorridore sozusagen und stellen das andere erstmal hinten an.
Nein.
Und gerade der Ausbau des Netzes, insbesondere auf dem Land, wäre doch mindestens genauso wichtig.
Ja, wenn ich eine neue Strecke auf dem Land baue, die dann auf eine Hauptstrecke oder auf eine bestehende Strecke kommt, wo ständig die Weichen kaputt sind oder die so kaputt ist, dass Sie sie nur noch schwer benutzen können, dann haben Sie sozusagen von der Strecke auf dem Land nichts, weil Sie wollen ja irgendwo hin. Ja, so, deswegen ist das mal das eine. Was viel wichtiger ist, wenn man über Außenneubau spricht, dann sind das Strecken, die das bestehende Netz entlasten. Also gar nicht so sehr, jetzt ganz komplett neue Strecken irgendwo hinzufahren, wo es noch keine Strecke gibt, sondern Strecken zu entlasten. Nehmen wir ein schönes Beispiel, Frankfurt-Mannheim, haben wir gerade drüber gesprochen, die Riedbahn. Da ist schon seit Jahren eine Neubaustrecke geplant, die daneben geht. Nicht nur, weil es schneller ist, wenn man daneben eine Neubaustrecke hat, sondern weil ich dann, wie auf der Autobahn, langsame Verkehre von schnellen Verkehren trennen kann. Und deswegen ist der Aus- und Neubau an diesen Stellen besonders wichtig, um schnelle Verkehre von langsamen zu trennen, gibt eine bessere Qualität und sie bekommen deutlich mehr Kapazität.
Braucht es Ihrer Meinung nach ein Sondervermögen, um die Bahn richtig gut zu machen?
Das finde ich eine ausgesprochen lohnenswerte Diskussion. Ich bin da auch relativ klar. Ich sitze jetzt hier für die Eisenbahn, aber wenn Sie sich mal andere Infrastrukturen anschauen, dann sieht das ja auch nicht so wahnsinnig rosig aus. Autobahnbrücken, kommunale Straßen, Schulen, Schwimmbäder, Turnhallen und so weiter und so fort. Viele dieser Infrastrukturen sind in den 60er und 70er Jahren gebaut. Und wir haben diese Infrastruktur, wir haben sie verkonsumiert und zu wenig erneuert. Und insofern stehen wir vor der riesigen Herausforderung, die Infrastruktur nicht nur der Eisenbahn, sondern in vielen anderen Bereichen zu erneuern. Und mit jedem Tag, den wir warten, wird der Berg, über den wir rüber müssen, nicht nur höher, sondern steiler zugleich. Deswegen ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir jetzt damit beginnen, weil die Infrastruktur ist ja nicht nur die Basis für Wohlstand in einem Land, sondern sie sorgt am Ende ja auch für sozialen Zusammenhalt. Und ich glaube, davon können wir doch einiges gebrauchen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.